Psalm 77. Ich rufe zu Gott, ich schreie, ich rufe zu Gott, dass er mich hört. Am Tag meiner Not suchte ich den Herrn. Unablässig erhob ich nachts meine Hände, meine Seele ließ sich nicht trösten. Denke ich an Gott, muss ich seufzen. Sinne ich nach, dann will mein Geist verzagen. Offen gehalten hast du die Lider meiner Augen. Ich war aufgewühlt und konnte nicht reden. Ich sann nach über die Tage der Vorzeit, über längst vergangene Jahre. Ich sann nach. Während der Nacht sinne ich nach in meinem Herzen, es grübelt mein Geist. Wird der Herr denn auf ewig verstoßen und niemals mehr erweisen seine Gunst? Hat seine Güte für immer ein Ende? Hat aufgehört sein Wort für alle Generationen? Hat Gott vergessen, dass er gnädig ist? Oder hat er im Zorn sein Erbarmen verschlossen? Da sagte ich, das ist mein Schmerz, dass die Rechte des Höchsten so anders handelt. Ich denke an die Taten des Herrn, ja, ich will denken an deine früheren Wunder. Ich erwäge all deine Taten und will nachsinnen über dein Tun. Gott, dein Weg ist heilig. Welche Gottheit ist groß wie Gott? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht unter den Völkern kundgetan. Du hast mit starkem Arm dein Volk erlöst, die Kinder Jakobs und Josefs. Die Wasser sahen dich, Gott. Die Wasser sahen dich und bebten, ja, die Urfluten gerieten in Wallung. Die Wolken gossen Wasser aus, das Gewölk ließ den Donner dröhnen, auch deine Pfeile flogen dahin. Dröhnend rollte dein Donner, Blitze erhellten den Erdkreis, die Erde bebte und wankte. Durch das Meer ging dein Weg, dein Pfad durch gewaltige Wasser. Doch deine Spuren erkannte man nicht. Du führtest dein Volk wie eine Herde durch die Hand von Mose und Aaron. Psalm 77, ein Psalm Asafs. Heute am letzten Sonntag des Kirchenjahres gedenken wir Evangelischen unserer Verstorbenen. Und deswegen trägt dieser Sonntag auch den Namen Totensonntag. Wir haben vorhin die Namen derer vernommen, die im vergangenen Jahr aus unserer Mitte verstorben sind. Für manche mögen es nur Namen sein. Für andere aber sind es liebe Menschen, die eine Lücke hinterlassen, die sich nie mehr schließt. Je länger wir leben, desto zahlreicher werden die Namen derer, die uns fehlen. Die Namen derer, die wir vermissen. Mit unerbittlichem Rhythmus vermelden es die Todesanzeigen in unseren Tageszeitungen. Der Tod geht um, und das seit Menschengedenken. Wie gehen wir damit um? Die Menschheit, so scheint es, hat sich weitestgehend in ihr Schicksal ergeben. Viele Menschen haben sich irgendwie damit abgefunden, dass der Tod angeblich zum Leben gehört. Höre ich teilweise sogar auch in unseren Kreisen. Manche Weltanschauungen behaupten sogar, der Tod sei geradezu notwendig für Fortschritt und Entwicklung. Wieder andere Ideologien verweigern jeden Gedanken an die Zukunft und leben nur im Hier und Jetzt. Menschen flüchten sich in Reichtum und materiellen Wohlstand, um das ohnehin kurze Leben wenigstens einigermaßen angenehm und erträglich zu gestalten. Der Apostel Paulus bringt diese schon in der Antike weit verbreitete Devise sehr drastisch auf den Punkt. Lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Also, wenn schon kein Sinn, dann wenigstens Fun. Was aber ist mit uns? Mit uns, die wir an den dreieinen Gott glauben. Wie gehen wir mit dem eigenen Sterben und mit dem Tod unserer Nächsten um. Und nicht wahr, das Problem wird ja keineswegs geringer, wenn wir davon ausgehen, dass Gott in alle Lebensbereiche hineinwirkt und überall das Sagen hat. Wenn wir zusammen mit Hiob Gott nicht nur das Gute zuschreiben, sondern auch das Schlechte aus seiner Hand nehmen, dann verschärft sich das Problem. Wenn wir von Gottes Allmacht ausgehen, dann erreicht das Problem eine Schärfe und eine Tiefe, die uns vor Abgründe stellt. Wenn wir uns auf den Weg machen mit dem hüftkranken Gottesstreiter Jakob oder mit Abraham, der seinen von Gott verheißenen Sohn Gott opfern soll, wenn wir uns auf den Weg machen mit dem leidgeprüften Hiob oder mit dem lebensmüden Propheten Jeremia, wenn wir uns auf den Weg machen mit dem ständig bedrohten Apostel Paulus und wenn wir auch an unser eigenes Leben denken und an das Leid in unserem unmittelbaren Umfeld, dann werden wir immer wieder auf diese Frage gestoßen: Wie passen Gott und Leid zusammen? Warum lässt Gott das Leid zu? Und noch schärfer gefragt, warum bewirkt Gott Leid? Warum erscheint Gott uns manchmal als Gegner, der uns überwältigen will, wie den Segensträger Jakob am Jabbok? Der uns umbringen will, wie einst den zum Retter bestimmten Mose? Kann man nachlesen, 2. Mose 4. Der uns dem Schicksal preisgibt, wie den Musterschüler Hiob. Oder der uns einen teuflischen Stachel ins Fleisch treibt, wie einst dem Apostel Paulus. Alles Beispiele aus unserer Bibel. Der anfechtungserprobte Reformator Martin Luther spricht in diesem Zusammenhang von der schrecklichen Verborgenheit Gottes. Schreckliche Verborgenheit Gottes, die uns schaudern lässt. Und Asaf drückt es in Psalm 77 so aus: Denke ich an Gott, dann muss ich seufzen. Sinne ich nach, dann will mein Geist verzagen. Offen gehalten hast du, Gott, die Lider meiner Augen. Ich war aufgewühlt und konnte nicht reden. Das ist mein Schmerz, dass die Rechte des Höchsten so anders handelt. In einer anderen Übersetzung heißt es: Darunter leide ich, dass die rechte Hand des Höchsten sich so ändern kann. Dass Gottes Handeln so wandelbar und so unberechenbar wirkt. Und da tauchen am Horizont schreckliche Fragen auf, alle aus unserem Psalm 77. Wird der Herr denn auf ewig verstoßen und niemals mehr erweisen seine Gunst? Hat seine Güte für immer ein Ende? Hat aufgehört sein Wort für alle Generationen? Das Schweigen Gottes. Hat Gott vergessen, dass er gnädig ist? Oder hat er im Zorn sein Erbarmen verschlossen? Was hilft, wenn uns eine solche bodenlose Tiefe des Leids übermannt? Ich will zunächst mal sagen, was nicht hilft. Was nicht hilft, ist, den bohrenden Fragen dadurch auszuweichen, dass man sich auf den Standpunkt zurückzieht, man solle nicht fragen, warum, sondern wozu. Das mag zwar fromm klingen, und wir haben den Satz wahrscheinlich alle schon mal gehört und vielleicht leider auch schon mal gesagt, aber eine solche Ausflucht verschleiert ja die Wahrheit. Das Leid und das Sterben in der Welt hat nämlich keinen Sinn. Es hat keinen Sinn. Wenn der Tod einen Sinn hätte, dann hätte Christus ihm am Kreuz nicht den Kampf angesagt. Wozu dient denn der Tod? Was bringt denn der Tod? Nichts. Der Tod ist der Inbegriff dessen, was die Sünde in unserer Welt verunstaltet. Und jeder Todesfall beweist, dass unsere Welt nicht so ist, wie sie von Gott her sein sollte und von Gott her gewollt ist. Jede Krankheit und jeder Todesfall erinnern uns daran, dass wir alle den Lebensbedingungen jenseits von Eden unterworfen sind. Ob wir das wollen oder nicht. Mit uns seufzt und stöhnt die gesamte Schöpfung unter der Last der Vergänglichkeit. So hören wir es in Römer 8. Und daran erinnert uns auch gerade der Herbst, das große Sterben, was wir dann noch schön finden. An dieser Stelle dürfen wir als Christusgläubige keine faulen Kompromisse eingehen. Wir dürfen das Leid nicht schönreden, wenn wir wirklich auf der Seite Gottes stehen, der ein Gott des Lebens ist. Alle weltlichen Vertröstungsversuche bleiben uns versagt. Wird schon wieder. Oder wird schon zu etwas gut sein. Wer weiß, wofür das gut ist. Nein, es wird nicht wieder gut. Und das Sterben ist zu nichts gut. Selbst wenn es manchmal das kleinere Übel zu sein scheint. Aber dass der Tod manchmal das kleinere Übel zu sein scheint, das zeigt ja eigentlich nur die ganze Tiefe der Not. Der Tod ist an und für sich nicht gut. Ich meine, wie sollte das, was die Sünde uns einbrockt, denn gut sein? Gerade wir Christusgläubigen können uns auch nicht damit trösten oder damit abfinden, dass das Sterben zum Leben dazugehört. Das ist einfach nicht wahr. Der Tod kam erst dadurch in die Welt, dass Adam und Eva sich gegen Gott erhoben. Und deswegen hat der Tod keinen Sinn. Der Tod ist die personifizierte Sinnlosigkeit. Wir dürfen uns das nicht schönreden. Krankheit und Leid, Sterben und Tod haben an und für sich keinen Sinn. Denn das alles steht ja gegen Gottes erklärten Lebenswillen. Der Tod ist unser und Gottes Endgegner, der ultimative Feind, wie Paulus im 1. Korintherbrief schreibt. Und ganz auf der Linie des Apostels Paulus sagt Christoph Blumhardt einmal: Wir, die wir uns mit Kranken abgeben und selber krank sind, wir, die wir das in dem Namen Jesu sind und tun, wir sind Protestleute gegen den Tod. Protestleute gegen den Tod. Wir finden uns um Gottes und um der Menschen willen nie und nimmer mit dem Tod ab. Und so wird gerade für uns, die wir an Christus glauben, die Frage zur bleibenden Herausforderung: Warum, Herr? Oft genug bleibt uns hier dann nur die Klage. Einzeln und gemeinsam, stellvertretend miteinander und füreinander. Wie lange, Herr? Ich weiß nicht, wie oft dieser Satz in den Psalmen vorkommt. Wie lange, Herr? Psalm 13: Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott. Wenn wir dem Leiden einen Sinn abtrotzen wollen, dann drohen wir, oberflächlich und unbarmherzig zu werden. Wie viel billige Vertröstung mussten Menschen schon über sich ergehen lassen, die von tiefstem Leid betroffen waren. Da ist Hiob nur der Erste in einer langen Reihe. Gebe Gott, dass wir uns mit unseren Worten und Taten nicht ebenso schuldig machen wie Hiobs Freunde, für die Hiob dann Buße tun musste. Aber sind wir bei der Frage, was kann uns denn bewahren davor, das Leid mit frommen Sprüchen zu übertünchen und uns zugleich vielleicht auch helfen, das Leid zu tragen, es doch irgendwie auch zu ertragen, damit umzugehen, es auszuhalten und nicht komplett dabei draufzugehen. Eine erste Spur weist uns Asaf im Psalm 77 in den Versen 12 bis 14 betet er: Ich denke an die Taten des Herrn. Ja, ich will denken an deine früheren Wunder. Ich erwäge all deine Taten und will nachsinnen über dein Tun. Gott, dein Weg ist heilig. Tasten wir uns mal ein bisschen an das heran, was wir hier hören. Gottes Weg ist heilig. Das heißt, er ist besonders. Er ist von göttlicher Qualität, anders als die Wege, die wir uns ausdenken und einschlagen. Aber eben weil Gottes Wege heilig sind, lassen sie sich von uns nicht einsehen. Sie sind nicht einsichtig, sie sind nicht einfach so nachweisbar. Vers 20 heißt es, durch das Meer ging dein Weg, dein Pfad durch gewaltige Wasser, doch deine Spuren erkannte man nicht. Gottes Weg, sein heiliger Weg, hinterlässt oft verwischte Spuren. Dieser Weg führt offenbar auch nicht immer so schön geradeaus. Er ist verschlungen und nötigt uns oft genug auf holprige Umwege. Manchmal führt er uns auch wieder an Stationen vorbei, die wir längst hinter uns glaubten. Alles scheint wieder von vorne anzufangen. Und ja, es sagt sich eben auch sehr leicht mit dem Psalm: Gott, dein Weg ist heilig. Theologisch ist das einwandfrei. Aber wenn Gottes Weg von dem Kurs abweicht, den wir erwarten und erhoffen, dann kann uns eine Welt zusammenbrechen. Asaf erinnert sich an die Taten des Herrn. Er hat beeindruckende Führungen und Erlebnisse vor Augen. Gott hat sich rundum als wunderbar im Leben seines Volkes erwiesen, dazu auch im Ergehen des Einzelnen. Aber Asaf muss erleben, Gott kann auch anders. Er führt nicht nur aus Dunkelheiten heraus, sondern auch in Dunkelheiten hinein. Er ebnet nicht nur Wege, die wir vor uns haben, sondern er türmt auch Hindernisse vor uns auf. Gott, dein Weg ist heilig. Heilig, das umfasst offenbar beides. Das faszinierend Erhabene und das erschreckend Abgründige. Gottes Heiligkeit ist gleißende Schönheit und von uns aus gesehen aber zugleich ein verzehrendes Feuer. Wer Gott zu nahe kommt oder wem Gott zu nahe kommt, den durchzuckt ein heiliger Schrecken. Dem zieht es die Schuhe aus wie Mose am Dornbusch. Der verstummt und erschreckt zutiefst wie Jesaja bei seiner Berufung. Und ja, wir tun uns schwer mit diesem verborgenen, diesem rätselhaften Gott. Gottes Handeln bekommen wir auf keine Formel und das gelingt auch dem frommen Asaf nicht. Er tröstet sich mit dem, was er aus der Vergangenheit von Gott erfahren hat. Aber reicht das als Trost? Hilft der Rückblick in die Geschichte oder der Rückblick in unser eigenes Leben, wenn dieses Leben in ungeahntem Ausmaß auf die abschüssige Bahn gerät? Aus den bisherigen Erfahrungen zu lernen und aus guten Erfahrungen auch Zuversicht zu schöpfen, das funktioniert im Alltag ja ganz gut. Und so leben wir ja auch unseren Alltag. Ja, wir haben positive Erfahrungen gemacht und hoffen, dass wir weitere positive Erfahrungen machen. Aber in der Krise, wenn der Alltagstrotz zerbricht und das Leben unstet wird, da versagen alle Vorhersagen, die wir unter normalen Umständen aus vergangenen Ereignissen und Erfahrungen ableiten. Und deswegen ist es, glaube ich, kein Wunder, dass dieser Psalm so plötzlich abbricht. Asaf begibt sich angesichts seines Leides auf den Weg des Gedenkens und der Erinnerung. Aber er kommt zu keinem befriedigenden Schluss. Der Psalm endet irgendwie ohne Pointe, ohne Quintessenz. Am Ende steht zwar der Rückblick, aber kein Ausblick. Wie geht es weiter? Wie wird Gott in Zukunft handeln? Wird er überhaupt handeln? Oder obsiegt letztlich die Sinnlosigkeit? Auch der Apostel Paulus weiß um die Unergründlichkeit der Wege Gottes. Am Ende seiner Besinnung über den verschlungenen und uneinsehbaren Heilsweg Gottes mit seinem Volk spricht Paulus es aus. Bei ihm klingt es aber ein bisschen anders als bei Asaf. Römer 11, Abvers 33. O, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Der Wortlaut ist an manchen Stellen durchaus vergleichbar mit dem von Psalm 77. Unbegreifliche, unerforschliche Wege Gottes. Aber die Tonart, die hat von Moll auf Dur gewechselt. Paulus weiß, dass der heilige Weg Gottes letzten Endes zu einem guten Ziel führen wird. Paulus weiß, dass Gottes Heiligkeit sich nicht gegen uns richten wird, sondern zu unseren Gunsten ausschlagen wird. Aber da können wir fragen, wie kann Paulus da eigentlich so sicher sein? Und wie können wir dessen gewiss sein? Der Ausgangspunkt ist verschieden. Anders als für Asaf ist für Paulus nicht die Allmacht Gottes in der Geschichte, sondern das Kreuz von Golgatha, der Ausgangspunkt des heiligen Weges Gottes. Deswegen kann Paulus Leid und Gott in einer ganz anderen Weise zusammenbringen, als das üblicherweise geschieht. Für Paulus sind Leid und Gott keine getrennten Größen mehr. Hier so Gott als der Verursacher, dort wir als die Leidtragenden. Das Kreuz von Golgatha zeigt, dass Gott sich in unser Leid hineinbegeben hat, um es genau dort, in dem Leid, für uns zu überwinden. Die Grundlage christlicher Hoffnung drückt Paulus so aus: Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Weil der Weg, den Gott am Kreuz eingeschlagen hat, Gottes eigentlicher heiliger Weg ist, darum und übrigens nur darum gibt es für uns Hoffnung. Vom Kreuz aus blickt Paulus voraus auf das Ziel unserer Wege beziehungsweise auf das Ziel der Wege Gottes mit uns. Unsere Hoffnung lässt sich weder aus unseren Erfahrungen ableiten, noch aus dem, was wir jetzt sehen. Denn was wir jetzt sehen, ist weitgehend Tod und Vergänglichkeit. Unsere Hoffnung beruht auf dem befreienden Gegenwort Gottes, auf dem Evangelium, auf der guten Botschaft, die sich nicht aus dieser Welt irgendwie herauslesen lässt. Unsere Hoffnung beruht darauf, dass Gott sich in seinem Sohn Jesus Christus eindeutig auf Gnade festgelegt hat und dass in Christus deswegen alle Gottesverheißungen Wirklichkeit werden. Wenn wir auf das Kreuz schauen und nur dann und nur dort beginnt sich das oft verwirrende Handeln Gottes aufzuklären. Alles Dunkel konzentriert sich dort auf Christus, den Gekreuzigten. Und genau dadurch wird es für uns hell. Was sich sozusagen über dem Gekreuzigten zusammenbraut, das zieht von unseren Köpfen weg. Und wenn wir gleich nachher gemeinsam das Abendmahl feiern, das Christusmahl, dann blicken wir zurück auf Gottes eindeutiges Handeln am Kreuz auf Golgatha für uns. Wir erinnern uns des Wunders, das Gott dort an uns getan hat und blicken von dort her erwartungsvoll voraus auf den, der kommt. Es wird Advent werden. Christus wird kommen. Nach Karfreitag kommt Ostern. Aber dazwischen liegt der Karsamstag. Der Tag der Grabesruhe, und das, genau das ist unsere Zeit. Die Zeit, in der wir jetzt leben, die Zeit, in der unser Glaube an den Gott des Lebens stets angefochten bleibt, eben weil wir um uns herum nichts als Tod und Gräber sehen. Und da helfen dann eben auch keine frommen Sprüche, da hilft nur eins. Luther hat es mal so ausgedrückt: Wir müssen gegen Gott, zu Gott fliehen. Gegen Gott, zu Gott fliehen. Zu dem Gott, der uns in Christus sein freundliches Angesicht zugewandt hat. So allgemein und abstrakt von Gott zu sprechen oder von der Allmacht oder von der Vorsehung oder von was auch immer, ist brandgefährlich. Gott abgesehen von Christus zu suchen, das ist der Teufel. So sagt es Luther drastisch, aber zutreffend. Die Leitfrage und alle Fragen von Leben und Tod haben genau einen Ort in dieser Welt, an dem sie sich lösen, nämlich den Ort der Erlösung, das Kreuz von Golgatha. Mit dem gekreuzigten Christus dürfen wir unseren Geist getrost in die Hände des Vaters befehlen und aus seiner Hand die Auferstehung aus den Toten erwarten, unsere eigene und auch die unserer Lieben. Und genau so glauben wir die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Der Friede Gottes, der unser Vorstellungsvermögen übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.